Hallo, mein Name ist Jan Jessen. Ich bin Krisen- und Kriegsreporter. In meinem Podcast im Krisenmodus nehme ich euch mit auf meine Reisen in Gebiete, die sonst gemieden werden. Begleitet mich und hört Geschichten von Betroffenen. Im Krisenmodus findet ihr auf allen Podcast-Plattformen.
Ich bin so, wie ich bin.
Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe.
Herzlich willkommen. Ich bin Lars Haider und ich freue mich heute sehr, eine Journalistenkolleginnen-Legende zu Gast zu haben. Wahrscheinlich wird sie gleich sagen, wie können Sie das überhaupt sagen? Aber ich finde, es ist so, denn sie war lange Chefredakteurin der Tageszeitung der Taz und sie war auch lange Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau. Und sie ist bis heute jemand, der sich politisch gern äußert und der viel erlebt hat, der auf viel Erfahrung zurückblicken kann, auf politische Erfahrung. Und die brauchen wir, glaube ich, in einer Phase, wo die Dinge aus den Fugen geraten zu scheinen. Und ich würde heute am liebsten mit ihr möglichst lange darüber sprechen, was denn jetzt aus den Grünen wird, weil es so viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die orakeln und sagen, das ist nicht ein kurzer Zwischentief der Grünen, sondern das ist, wie hat es der Kollege Christoph Schwennige von T-Online gesagt, das ist eine Zeitenwende, eine G-Zeitenwende. Und über all das möchte ich heute mit Bascha Mika sprechen. Schön, dass das geklappt hat. Wo erwische ich Sie gerade?
Oh, Sie erwischen mich zu Hause in meinem Arbeitszimmer. Das ist ja ausgesprochen komfortabel, so wie wir uns unterhalten. Apropos Legende. Ist eigentlich ein schöner Begriff und ich fühle mich auch einerseits geschmeichelt, andererseits, bei Legende, komme ich mir immer vor wie 150. Aber trotzdem, ich nehme es mal als Kompliment.
Robert Habeck war auch eine Legende. Robert Habeck war so gefühlt das Versprechen, dass die aus den Grünen eine Volkspartei werden kann. Und dass Robert Habeck, wir erinnern uns, glaube ich, ich erinnere mich an zwei Titel, sowohl vom Spiegel als auch vom Stern, die ihn beide schon so als den nächsten Kanzler auf dem Titel haben. Können Sie sich vorstellen, dass der jetzt die Situation für die Grünen nochmal drehen kann?
Ich glaube nicht. Also nicht bis zur nächsten Bundestagswahl. Ich glaube, dass die Zeit zu kurz ist. Und ich frage mich auch, ob es mit Robert Habeck wirklich geht. Denn das würde ja bedeuten, also dass bei ihm der Lack ab ist, darüber sind wir uns völlig im Klaren. Er war ein wahnsinnig beliebter Politiker, bevor die Koalition an die Arbeit ging. Viele haben es bedauert, auch unter uns Kollegen und Kolleginnen im Journalismus, dass Annalena Baerbock und nicht er als Spitzenkandidatin ausgerufen wurde. Aber die Realität hat die Grünen geschreddert und auch Robert Habeck.
Und trotzdem hat er jetzt die Hoffnung, woher nimmt er die Hoffnung, dass er es doch nochmal drehen kann? Oder ist es tatsächlich jetzt sogar schon Verzweiflung?
Ich glaube nicht, dass er ein Mensch ist, der zur Verzweiflung neigt. Aber zudem muss man sagen, die Grünen haben natürlich auch viel Erfahrung damit, aus der Asche wieder aufzuerstehen. Nicht gerade als Volkspartei. Ich glaube, das war immer Hybris. Aber zumindest mit vernünftigen Wahlergebnissen und eben auch mit der Möglichkeit, sich in den Ländern und im Bund zu beteiligen. Ich glaube, darauf bezieht sich auch Habeck und darauf beziehen sich auch eine ganze Reihe Grüne, dass sie glauben, sie könnten die Geschichte noch einmal drehen.
Das glaube ich auch. Wir müssen einmal gucken, warum die das glauben und wie es überhaupt so weit kommen konnte. Wir erinnern uns alle, wir beide natürlich sowieso, an die Wahl 2021, wo in den Talkshows und wo in Podcasts wie diesem darüber diskutiert wurde, warum denn die jungen Wähler, vor allen Dingen die Grünen und die FDP wählen würden. Das war ein großer Erfolg für die Grünen und die FDP, die Bundestagswahl 2021, wobei die Überraschung nicht ganz so groß war, was die Grünen anbelangte bei den Kommentatoren, aber was die FDP anbelangt. Nun sind wir gerade mal 3 Jahre weiter und gucken auf die Wahlen in Ostdeutschland, die natürlich noch eine Besonderheit haben, weil die AfD da tatsächlich besonders stark ist, aber stellen
und
fest...
Und weil die Grünen im Osten eigentlich nie wirklich ein Bein auf den Boden bekommen haben.
Stellen aber trotzdem fest, auf einmal wählen die jungen Leute, also die 16- bis 25-Jährigen, die 25- bis 35-Jährigen wählen mehrheitlich AfD, etwas, was ja auch sozusagen in der ganzen Geschichte der Bundesrepublik eigentlich so ungewöhnlich ist, wo man immer sagt, man wählt, wenn man jung ist, wählt man eher links. Da ist man eher rebellisch und wählt links. Und je älter man wird, desto konservativer wird man. Haben Sie irgendeine Erklärung dafür, warum die AfD gerade bei den Jungen so erfolgreich ist?
Angst. Ich glaube, es hat sehr viel mit Angst zu tun und dass die AfD diese Angst ziemlich gut bewirtschaftet. Man darf nicht vergessen, dass junge Menschen auf eine Art unter Druck stehen, wie wir es, glaube ich, seit vielen, vielen Jahrzehnten nicht mehr erlebt haben. Mir ist es ehrlich gesagt auch fremd, so verzagt zu sein. Aber es gibt tatsächlich, das hat man auch zum Beispiel an den Umfragen und an den Untersuchungen nach Corona gesehen, die für junge Leute ganz schrecklich war. Viele Leute in den jungen Jahren, also zwischen 16 und 24, haben eine Art von Verzagtheit, was die Zukunft angeht. Und das macht ihnen einfach Angst. Und es ist ja nicht so, dass sie nicht einen Grund hätten, auch pessimistisch zu sein. Also es gab ja über viele Generationen immer so ein Zukunftsversprechen. Also spätestens nach dem Wirtschaftswunder in den 50er, 60er Jahren. Das Zukunftsversprechen war der Älteren an die Jüngeren, euch wird es noch besser gehen als uns. Dieses Zukunftsversprechen kommt überhaupt nicht mehr hin. Denn in einer globalisierten Welt und jeder, der sich ein bisschen mit dem Zustand des Planeten beschäftigt, in einer globalisierten Welt bemerken natürlich junge Leute, dass es so nicht weitergeht. Und diejenigen, die glauben, dass sie trotzdem noch möglichst viel von den alten Verhältnissen retten können, dass sie sich abschotten können, dass sie ihre Ängste und ihre Wut übertragen können auf Minderheiten, seien es nun MigrantInnen, seien es Schwule und Lesben und queere Menschen allgemein, seien es Juden und Jüdinnen, die in Deutschland leben. Sie versuchen, Angst und Wut abzuleiten und Sündenböcke dafür zu finden und glauben, dass wenn Deutschland sich abschottet, dass es ihnen dann in Zukunft vielleicht besser geht, als sie befürchten. Und das ist natürlich eine komplette Realitätsverleugnung. Und das Einzige, was ich sozusagen für mich als Rechtfertigung gegenüber diesen jungen Menschen, die AfD wählen. Ich rede jetzt nicht davon, dass sie konservativ wählen. Ich finde es schrecklich genug, wenn sie FDP wählen und glauben, dass mit neoliberalen Konzepten irgendetwas an Zukunft zu gewinnen ist. Aber die AfD ist ein No-Go. Das geht gar nicht. Und das Einzige, was ich bei diesen jungen Leuten zur Entschuldigung anführen kann, ist, sie sind halt jung. Und man muss sicherlich auch bestimmte Erfahrungen machen. Viele davon haben zum ersten Mal gewählt. Sie haben möglicherweise auch noch keine Erfahrung damit, wie sich die AfD in den Landtagen verhält. Dass sie nämlich überhaupt keine politischen Konzepte haben und dass sie auch nicht arbeiten. Dass sie korrupt sind zum größten Teil und so weiter und so weiter. Ich hoffe, dass sie diese Erfahrung machen und nicht dann einfach weiterhin aus Angst und Wut sich nach rechts orientieren.
Ich weiß gar nicht, wer das neulich in diesem Podcast gesagt hat. Das fand ich aber auch eine interessante Erklärung. War es Katja Heuer, die Geschichtswissenschaftlerin? Kann sein. Liebe Kollegin, auch Autorin. Ich glaube, sie war es, die sagte, na ja, und dann ist natürlich auch immer typisch für junge Leute, dass sie das Gegenteil von dem machen, was ihre Eltern machen. Und nun ist ja diese Elterngeneration schon eine Generation, die den Grünen stark zugejubelt hat. Und ihre These war, naja, wenn deine Eltern Grün wählen, dann wählst du vielleicht nicht Grün, sondern wählst vielleicht genau das Gegenteil. Und das ist dann im Zweifel auch die AfD. Weil dieses Phänomen, dass die Grünen in der Wählergunst nach unten rutschen, das ist ja nicht nur im Osten so. Es gibt jetzt Umfragen, wo die Grünen zum ersten Mal wieder einstellig sind, also unter 10%. Kann das auch eine Erklärung sein, dieses
Ich fand, das ist mir vorhin auf Anhieb auch sofort eingefallen, diese Erklärung, weil die gilt ja schon seit vielen Generationen und spätestens an den 68ern hat man das gesehen, wie sie sich Gott sei Dank gegen ihre noch durch faschistische und faschistoide Ideologien haben beeinflussen lassen weiterhin und sich die 68er davon versuchten abzugrenzen. Also das ist natürlich eine sehr plausible Erklärung. Ich bin mir aber nicht so sicher. Also, und ich glaube, wir müssen da auch tatsächlich einen Unterschied machen zwischen jungen Menschen im Osten und im Westen und vor allen Dingen zwischen jungen Frauen und jungen Männern. Diese verdammten jungen Kerle, die AfD wählen, sind sowas von Testosteron gesteuert. Denn was ihnen ja auch Angst macht, ist, dass sie merken, männliche Privilegien, das war einmal. Da gibt es einfach genügend Frauen, die sagen, du willst mein Partner sein, aber dann bitte auf Augenhöhe und dann richtig. Und viele junge Männer fallen eben auf die patriarchale Rhetorik der AfD herein, die Frauen natürlich gerne wieder in die Kindererziehung und ins Heim und an den Herd schicken will. Und dann glauben sie, dass ihr Leben dadurch bequemer würde. Also das, ich glaube, man kann es nicht pauschal sagen. Ich glaube, da kommen sehr viele unterschiedliche Momente zusammen bei jungen Männern, aber tatsächlich ein althergebrachtes Männerbild, von dem sie sich einfach nicht verabschieden wollen. Und da kann ich nur sagen, Kerle, so wird das nichts mit euch.
Die Frage, die sich natürlich stellt, ist folgende, die ja echt interessant ist. Einerseits verlieren die Grünen Umfragen ja auch bundesweit, wie selten zuvor, sind dann zum Teil nur einstellig. Trotzdem ist ja dieses Problem, was Sie beschreiben, also der Kern der Grünen, der Kampf gegen den Klimawandel, das ist und bleibt ja eigentlich das alles beherrschende Thema. Da gibt es auch wenig irgendwie Streitereien und trotzdem verfängt das nicht. Das ist ja eigentlich das Dilemma, in dem die Grünen jetzt stecken, oder?
Ja, natürlich. Denn das Problem ist, es ist so, wie Sie es beschreiben. Und die Frage ist, was aus den völlig richtigen Analysen und Erkenntnissen, die die Grünen ja schon seit Jahrzehnten vorgelegt haben, was daraus folgt. Und zum einen folgt natürlich daraus eine Politik, die möglicherweise nicht so angenehm ist. Das macht die Grünen nicht gerade attraktiv. Also anders zum Beispiel an diesem Punkt als die FDP, die sagt, ach, wir kriegen das schon in den Griff, wir können auf die Technologie vertrauen und dann wird sich das mit dem Klimawandel auch erledigen. Und jeder, der sich nur etwas damit mit dem Thema beschäftigt, weiß, dass das natürlich kompletter Nonsens ist, sondern dass wir wirklich Konsequenzen ziehen müssen. Und die Grünen benennen auch die Konsequenzen, aber sie machen nicht besonders geschickt Politik damit und das macht den Leuten natürlich auch Zukunftsangst. Das ist, glaube ich, das, warum ihnen an vielen Punkten die Zustimmung von mittelalten und älteren Leuten versagt wird. Aber bei den jungen Leuten, bei einer bestimmten Gruppe junger Leute, auch früherer junger grüner AnhängerInnen, hängt es natürlich damit zusammen, dass die Grünen in der Regierung zum Teil eine Politik gemacht haben, die die Jungen zum Kotzen finden, weil sie eben nicht konsequent eingetreten sind für eine andere Klimapolitik. Also man muss sich ja nur an die sogenannten Klimakleber oder an Fridays for Future erinnern. Also die Klimakleber wollten die Regierung erpressen mit ihren Aktionen endlich eine konsequente Klimapolitik zu machen. Und gerade bei jungen Leuten, und ich finde das ja auch völlig, völlig richtig, die sich, die in ihren Erkenntnissen und auch in ihrer Sorge vor der Zukunft, was den Klimawandel angeht, sich radikalisieren, für die sind die Grünen natürlich eine absolut weichgespülte Partei, die ihre eigenen Ideale verrät.
Und dazu kommt dann noch etwas, was ich nicht verstanden habe, was ja von bestimmten Leuten jetzt gefeiert wird, aber es sind, glaube ich, die deren Applaus die Grünen nicht brauchen, das ist dieser Rücktritt. Was bitte bringt den Grünen der Rücktritt von Ricarda Lang und Omid Nuripur?
Ich glaube gar nichts. Ich glaube es wirklich nicht. Das mit einem Neuanfang zu verbinden, gut, dazu müsste man die Innereien der Grünen vielleicht sehr genau kennen, um das zu beurteilen. Aber ich glaube auch, dass das ein Stück Bauernopfer ist. Natürlich ist es manchmal so, dass wenn die Spitze ausgewechselt wird, sich auch eine andere Dynamik entfaltet. Das ist einfach ein gruppendynamischer Prozess, der ist gar nicht zu leugnen. Aber ob er in diesem Fall tatsächlich eintritt, ich wage das zu bezweifeln.
Das ist vielleicht ein ganz guter Übergang zur SPD, weil ja natürlich von einigen unserer Kolleginnen und Kollegen der Rücktritt bei den Grünen dazu benutzt wurde, um einmal mehr die Frage zu stellen, ist das nicht das Mittel der Wahl jetzt für die SPD? Und da ging es ja immer um diese aus meiner Sicht komplett irgendwie unbegründete Frage, These, ob man nicht bei der SPD den Kanzlerkandidaten noch auswechseln sollte, ob man nicht statt Olaf Scholz Boris Pistorius nehmen soll, der ja der berühmte Verteidigungsminister ist mit den ganz tollen Werten. Ich glaube, da könnte man jetzt viel darüber sagen, warum das nicht klappen würde. Ich würde Ihre Einschätzung dazu einmal gleich abrufen wollen. Vorher aber erzählen, weil ich Olaf Scholz tatsächlich wieder getroffen habe und sagen muss, ich staune darüber, dass sozusagen sich die Stimmung von Olaf Scholz entgegengesetzt zur Lage bei den Umfragen der SPD und bei seinen eigenen Popularitätswerten entwickelt. Der Mann war, als ich ihn jetzt traf vor wenigen Tagen, bester Dinge, top gelaunt, auch top in Form, wenn man so sagen will. Erzählte dann, dass er aufgehört hat, Alkohol zu trinken, was er immer dann macht, wenn er glaubt, dass es an der Zeit ist, die gesamte Kraft zusammen zu haben, weil der Wahlkampf anfängt. Also mit anderen Worten, ist Olaf Scholz jetzt schon im Wahlkampfmodus. Und er wirkte überhaupt nicht wie jemand, der glaubt, dass er bei der nächsten Wahl keine Chance hat. Wenn Sie das so hören, können Sie das verstehen? Also woher kommt scheinbar ist es reine Kampfeslust? Ist es ein begründeter Optimismus? Ist es einfach dieses Gefühl, 2021 hat mich auch keiner ernst genommen, 2025 nimmt mich auch keiner ernst, 2021 habe ich gewonnen, also gewinne ich auch 2025. Ich staune über einen Kanzler, der besser gelaunt ist als alle anderen Kandidaten, die sonst so rumlaufen.
Das klingt, als wäre er sehr aufgeräumt, wie Sie ihn beschreiben.
Ja, das ist gut. Er ist sehr aufgeräumt, ja.
Also, Sie kennen Olaf Scholz sehr, sehr viel besser als ich. Für mich war er immer so etwas, das ist jetzt ein komischer Begriff, den gibt es auch eigentlich gar nicht, aber für mich war er immer so etwas wie ein Sekundärcharakter. Das heißt, jemand, der nicht unmittelbar reagiert, sondern immer etwas verhalten, nachdenklicher, der die Sachen sacken lässt, der auch keinen unmittelbaren Zugang zu seinen Emotionen hat. Also ich bin zum Beispiel eine zivilisierte Cholerikerin, ja. Bei mir, ich zivilisiere mich zwar häufig, aber bei mir sind sozusagen Emotionen und Reaktionen immer sehr nah beieinander. Olaf Scholz ist ja, ich denke, da stimmen Sie mir zu, eher das Gegenteil von seiner Persönlichkeitsstruktur. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass Dinge einfach zur Seite geschoben werden und es eine absolute Konzentration auf das Wichtigste gibt. Also das ist eine Art von Fokussierung, die natürlich, ich will das jetzt nicht küchenpsychologisch aufbereiten, aber die natürlich dazu führt, alles andere wegzudrängen oder zu verdrängen, weil es einfach nur hinderlich ist. Und man muss schon sagen, dass ich glaube, bei Frauen ist es gut, es gibt nicht so viele mächtige Frauen in der Geschichte wie Männer. Deswegen beziehe ich das jetzt mal auf Männer. Aber ich glaube, dass sehr viele mächtige Männer in der Geschichte genau diese Fähigkeit hatten, weil nur das tatsächlich die volle Konzentration auf einen Kampf bereitstellt. Also anders geht es, glaube ich, nicht.
Das haben Sie ehrlich gesagt brillant, wenn ich das sagen darf, brillant beschrieben. Sekundärcharakter finde ich gut. Und das andere, diese Fokussierung auf das, was es ankommt, wahrscheinlich ist genau das, was wir gerade beim Kanzler erleben. Der ist, beim Fußball würde man sagen, der ist jetzt schon im Tunnel. Und er sieht sich dann in den Duellen mit Friedrich Merz und hat dann das Gefühl, der hat ja gar keine Angst vor dem Duell mit Friedrich Merz, egal auf welcher Ebene. Im Gegenteil, er freut sich drauf, weil er auch
wissen das. Sie, das ist das. Ja. Das ist ja das Interessante daran, dass jemand, der so gestrickt ist, der also nicht unmittelbar, sondern nur mittelbar mit seinen Emotionen verbunden ist, der hat natürlich auch weniger Angst. Und das ist ein großer Vorteil in manchen Situationen. Manchmal ist es natürlich auch Hybris und gefährlich.
Ja, das ist, glaube ich, und das Thema Angst hat Olaf Scholz ja gar nicht. Ich glaube, wenn er die Bundestagswahl verlieren würde, würden wir wahrscheinlich den besten Verlierer erleben, den wir je bei einer Bundestagswahl erlebt haben. Dem würde so etwas aus meiner Einschätzung wie Gerhard Schröder nicht passieren. Aber er glaubt eben, ne, also zwei Sätze noch von ihm. Einmal auf die Frage irgendwie, wie er Friedrich Merz denn einschätzt als Kandidat. Da sagt er nicht nur, es ist ihm recht, sondern sagt, gegen den verliere ich nicht. Und wenn man dann nachfragt, warum denn eigentlich nicht, dann kommen so Argumente wie, es ist noch nie jemand Bundeskanzler geworden, der überhaupt keine Regierungserfahrung hat. Und das zweite Argument, was dann kommt, mehr so verbrämt, ist irgendwie, naja, in diesen Diskussionsrunden, die wir da haben, hat Merz zwei Nachteile aus der Sicht des Scholz-Lagers. Das eine ist, er steckt nicht so tief in den Dingen drin, in den politischen Sachfragen wie Olaf Scholz. Das würde ich, so wie ich Scholz kennengelernt habe, tatsächlich, glaube ich, auch bestätigen, weil ich kenne niemanden, der so tief drin steckt. Und das zweite ist, er ist eben, dann hat eben das, was Sie vorhin beschrieben haben, er ist cholerisch und er ist vielleicht ein zivilisierter Choleriker, auch Friedrich Merz, aber so ganz hat das halt nicht im
Griff. Nicht so zivilisiert wie ich.
Genau, das heißt, es kann ihm dann doch, das ist ja dann die Hoffnung des Scholz-Lagers, es rutscht ihm irgendwas raus, sozusagen das Lächeln des Armin Laschet 2.0 und das führt zu einer Veränderung. Ich finde nur, da ist unglaublich viel, sind unglaublich viele Voraussetzungen. Und die hängen alle nicht mit Olaf Scholz, sondern schlicht damit, dass sein Gegenüber Fehler macht.
Ja, sicher. Aber das war ja bei der letzten Bundestagswahl ganz genauso. Es war die Schwäche des CDU-CSU-Lagers, die dazu geführt hat, dass Olaf Scholz Kanzler wurde. Und darauf, glaube ich, hofft er natürlich auch. Und um nochmal etwas zur Ehrenrettung von Scholz zu sagen. Ich finde und ich weiß, dass ich da in meiner Branche und in Ihrer Branche nicht gerade die Mehrheitsmeinung vertrete. Aber ich finde, er hat in der Ukraine-Politik wirklich vieles richtig gemacht. Ich fand es zum Teil wirklich unerträglich und zum Teil frech, das immer wieder nur als Zögerlichkeit zu bezeichnen, so dass sich einige Kollegen von uns sogar dazu aufgeschwungen haben zu schreiben, ja und dann tritt halt die NATO in den Krieg ein, ist doch alles nicht so schlimm. Stellen Sie sich vor, wir hätten einen dermaßen selbstvergessenen Kanzler, der eben auch so unbedacht in einem Krieg agieren würde. Also, aber vielleicht hilft das ja auch bei der nächsten Bundestagswahl, dass ja ein Großteil der Bevölkerung, ich rede jetzt nicht von denen, die Frieden à la Sarah Wagenknecht wollen, sondern von den anderen, die für die Unterstützung der Ukraine sind, aber die auch dafür sind, die Risiken abzuschätzen, dass da Olaf Scholz bei denen immer punkten konnte mit seiner Haltung. Im Gegensatz halt zu den Medienleuten, wo die Mehrheit immer dafür war, noch mehr Waffen, noch schneller und einfach alles liefern.
Haben Sie eigentlich eine Erklärung? Sie sind ja bei zwei großen Zeitungen Chefredakteurin gewesen. Ich habe gesagt, bei der Taz und bei der Frankfurter Rundschau. Haben Sie eine Erklärung für dieses, wie soll man das mal am besten nennen, für dieses schwierige Verhältnis, was Olaf Scholz mit den Medien hatte? Muss man sagen, Angela Merkel hatte, glaube ich, kein besseres oder so, vielleicht etwas anders noch. Man hat das Gefühl, der Gesprächsfaden ist ja anscheinend nicht abgerissen. Olaf Scholz gibt deutlich mehr Interviews, als Angela Merkel das jemals getan hat. Also ich kann mich eigentlich kaum an einen Bundeskanzler erinnern, der so viel auftritt, auch bei Podcasts, wo man denkt, da wäre Angela Merkel, hätte nicht mal den Anruf dieses Podcasts angenommen. Und trotzdem ist dann die Bewertung von Scholz, die journalistische Bewertung eigentlich über alle Mediengattungen, über alle politischen Richtungen fatal. Was ist das? Warum ist das so?
Also ist sie wirklich überall fatal? Ich glaube, das Also ich glaube, da müssen wir unterscheiden, betrifft das die Art und Weise, wie Scholz regiert, oder betrifft das die Inhalte? Und an der Form seines Regierungsstils gibt es ja wirklich viel zu kritisieren. Und da gebe ich Ihnen natürlich recht, dass die Kritik da in den Medien flächendeckend ist. An anderen Punkten, das sagte ich vorhin, finde ich sie inhaltlich einfach falsch. Ich glaube, ein Grund dafür ist, und das spricht nicht gerade für unsere Branche, ich kenne einfach zu viele Kollegen, und ich sage jetzt bewusst Kollegen, nicht KollegInnen. Ich kenne einfach viel zu viele Kollegen, die es ganz toll finden, wenn sie einen Macker vor sich haben. Deswegen sind sie mit Angela Merkel nicht besonders freundlich häufig umgegangen, und Olaf Scholz ist kein Macker. Deswegen fanden ja so viele Kollegen, was mir immer völlig unverständlich war, das Auftreten von Joschka Fischer so toll. Sie sind ihm auf eine Weise nachgelaufen, ich habe das ja live üben können, die ich zum Teil regelrecht abstoßend fand. Denn ich fand sie deswegen abstoßend, weil Joschka Fischer uns Medienleute gleichzeitig schlecht behandelt hat. Sie haben sich schlecht behandeln lassen und sind ihm trotzdem nachgelaufen. Und das lag daran, dass Joschka Fischer ein absoluter Macho im politischen Auftritt war, genauso wie Gerhard Schröder. Und leider ist unsere Branche immer noch so männerdominiert an vielen Punkten, dass diese Art von Auftreten von männlichen Politikern tatsächlich gutiert wird.
Das finde ich einen sehr klugen Gedanken, muss aber dazu einwenden, es gibt natürlich auch ganz viele Menschen, die sagen, ach, der muss doch jetzt mal einmal auf den Tisch hauen, der muss doch jetzt nicht mal durchgreifen. Das geht ja so ein bisschen in die gleiche Richtung, ne? Also dass es auch wichtiger ist, und da sind wir ja wieder bei Olaf Scholz, der natürlich die Medienbranche jetzt klarer, häufiger auch kritisiert, der sagt, euch geht es immer nur um das Wie. Wie ist eine Entscheidung zustande gekommen? Wer hat sich durchgesetzt? Euch geht es viel zu wenig um das Was, in Klammern, weil ihr euch mit dem Was nicht beschäftigen wollt, weil es dann kompliziert wird. Also
ja, hat er auch einen Punkt? Das ist schön, dass Sie das sagen, weil er ist letztens beim Kongress des Zeitungsverlegerverbandes aufgetreten, und da hat er in seiner Rede genau das gesagt. Und ich fand die Kritik genau an dieser Stelle, fand ich auch richtig, dass er nämlich sagte, ihr Medienleute habt mich kritisiert wegen meiner Haltung gegenüber der Ukraine, aber ich bin mir der Unterstützung des großen Teils der Bevölkerung immer sicher gewesen an diesem Punkt. Aber Sie sprachen ja gerade über die Form. Ich finde, das ist ein Unterschied, dass die Form seines Politikstils oder dass sein Politikstil, so ist es besser gesagt, dass sein Politikstil auch in der Bevölkerung kritisiert wird und dass er deswegen auch nicht besonders beliebt ist. Das verstehe ich total, weil es ist ja ein Unterschied, ob man nachdenkt und keine unüberlegten Entscheidungen trifft oder ob man den Eindruck erweckt, keine Entscheidung zu treffen. Und verdammt nochmal, wenn man an der Spitze einer Regierung, an der Spitze eines Unternehmens, an der Spitze einer Zeitung steht, dann muss man einfach entscheiden. Und wenn man es gut macht, finde ich, dann hört man sich vorher an, was alle Seiten zu sagen haben, aber die Entscheidung muss man trotzdem treffen. Und dass er dann seine Richtlinienkompetenz in Anspruch nimmt, wenn es um Strafzölle gegen China gibt, das finde ich echt billig.
Trotzdem würde er für sich immer Anspruch nehmen und sagen, ja, ich entscheide ja schon, und das erzählen ja auch alle Ministerinnen und Minister, die in diesem Podcast sind und mit denen ich sonst so spreche, die sagen, naja, wenn ich zu Olaf Scholz komme, hat er immer noch meistens noch eine Idee und oft ist sie auch besser. Es kommt nur nicht nach außen an, weil er eben dann nicht den Eindruck vermitteln möchte, dass weder die Grünen noch die FDP irgendwas zu sagen haben, sondern weil er die ja auch, das war das Ziel, die auch strahlen lassen wollte, was irgendwie, was schiefgelaufen ist. Was ich aber nur meine, ist dieser Eindruck, dass an der Spitze, wie haben wir es vorhin schön gesagt, der Bundesrepublik ein Macker steht. Immer muss man sich von diesem Eindruck nicht mal oder von diesem Anspruch nicht mal entfernen, aus den Gründen, die Sie genannt haben, aus den Gründen, die in der Struktur der Demokratie liegen und vielleicht auch angesichts von Parteien, die vielleicht immer nicht nur ein, sondern zwei Partner brauchen, um zu regieren. Also ist die Zeit der Macker, auch wenn man sich ihnen vielleicht hinterher traut oder bestimmte Leute, nicht schlicht aus verschiedensten Gründen vorbei?
Die ist schon lange vorbei. Das Schlimme ist halt nur, dass weltweit die Rechten genau mit diesem Modell reüssieren. Und dass deswegen auch Politiker und auch Politikerinnen teilweise tatsächlich glauben, auch wenn sie nicht rechtsextremistisch oder rechts sind, dass das ein Erfolgsmodell sein könnte. Ich glaube, dieses Auftreten auch der Rechten, das hat ja auch, das ist ja einfach auch ein patriarchaler Stil. Herrschaftsanspruch qua Testosteron und qua Eier. Das ist ja nun nichts, was man erwirbt, sondern was man glaubt, als Herrschaftsanspruch paar Biologie vor sich her tragen zu können. Und für mich ist diese Zeit auch global gesehen schon lange vorbei. Aber die Widerstandskräfte und die jetzt wieder erstarkenden Widerstandskräfte von solchen patriarchalen Herrschaftsformen, die sehen wir leider. Und deswegen ist meine Sorge, dass eben auch andere Politiker und Politikerinnen glauben, dass an dieser Art eines Führungsstils irgendetwas dran sein könnte.
Und das sieht man ja auch, das bezieht sich ja nicht nur auf Männer, da kann man jetzt ja nach Italien gucken oder nach Frankreich oder Le Pen und so. Und würden Sie dann sagen,
das müssen Sie unbedingt drin lassen.
Friedrich Merz ist auch ein Macker? Ja, klar. Oder will ein Macker sein?
Er will es eher sein, aber er ist es einfach von seiner Statur, das einfach nicht so wirklich auf die Reihe.
Oh, das ist interessant, weil ich finde, so im Vergleich zu Scholz ist er schon, also Macker mit so kernigen Sprüchen, er versucht ja dann in Teilen auch mal, also ist ja so eine Mischung. Ne? Manchmal denkt man so, er versucht Markus Söder zu kopieren, dann spricht er ja schon wiederum, als wäre er schon der Kanzler. Aber er ist doch dieser Mensch, wo man sagen würde, wenn ich jetzt eine Frau wäre, müsste ich zumindest 2-3 Mal nachdenken, ob ich jetzt unbedingt Friedrich Merz wählen würde.
Ganz genau. Stich,
weil er so ist, wie er ist.
Er wird auch bei der nächsten Wahl, darüber können wir uns ja dann später unterhalten oder jetzt vielleicht eine kleine Wette abschließen, er wird bei den Frauen auch schlecht abschneiden. Weil Friedrich Merz hat für mich einfach keine Persönlichkeit. Punkt. Er kann manches, er kann Finanzen, er kann zum Teil auch Politik, aber während ich Olaf Scholz für einen halbwegs anständigen Menschen halte, halbwegs. Die andere Hälfte ist Politik. Aber ich finde auch halbwegs anständig zu sein in der Politik ist schon etwas
Gutes.
Ja, und darüber, und ich finde, wir brauchen solche Menschen an der Spitze. Und Friedrich Merz halte ich schlichtweg für ein weniger anständigen Menschen. Und wenn man sich anguckt, wie er gerade mit den Schwachen in der Gesellschaft, mit den Gruppen, die wenig Unterstützung haben, umgeht, sei es nun Menschen mit wenig Geld, mit wenig Bildung, mit wenig sozialem Rückhalt oder sei es Migrantinnen, dann finde ich, spricht das eigentlich dafür, dass er weniger als halb anständig ist.
Um diese Mackerei einmal zu beenden, die Frage ist denn für Sie auch, Christian Lindner ist aber kein, das ist kein Macker, ne? Was ist denn Christian Lindner für Sie?
Ein Gag.
Tatsächlich?
Ja, natürlich.
Niemand, den Sie ernst, also den Sie nicht ernst nehmen? Also eine
ich kann die ganze FDP nicht ernst nehmen. Also was ich nicht verstehe, vielleicht können Sie mir dabei helfen, das aufzuklären. Jeder halbwegs vernünftige Mensch, der ein Ziel erreichen will und dazu bestimmte Mittel einsetzt und feststellt, mit diesen Mitteln komme ich nicht ans Ziel. Mit dieser Art des Verhaltens, der Instrumente, wie auch immer. Was tut ein halbwegs vernünftiger Mensch? Er geht hin und ändert was an den Instrumenten, ändert halt was an den Mitteln, die er einsetzt. Was macht die FDP seit Jahren in der Regierung? Immer mehr vom selben, obwohl sie merkt, dass sie damit politisch komplett abkackt. Das ist eine Art von gemeingefährlicher Dummheit, die in politischer Verantwortung nichts zu suchen hat.
Und trotzdem kommt ja Christian Lindner zumindest in seiner eigenen Partei damit durch. Denn das war ja das Interessante. Nach dem Rücktritt an der Grünspitze gab es Debatten tatsächlich in der SPD und um die SPD herum. Und so. Aber so richtig die Debatte, ist eigentlich Christian Lindner noch der richtige Mann an der richtigen Stelle? Die gibt's gar nicht. Der führt tatsächlich die FDP ja nicht nur sehr, sehr lange schon, sondern anscheinend auch unangefochten. Da gibt's niemanden, vielleicht weil er die Posten unter sich alle mit Freunden, befreundeten Politikern, Politikerinnen besetzt hat. Aber die Diskussion gibt's gar nicht in der FDP. Man denkt, die FDP ist auf dem richtigen Kurs. Könnte man denken.
Ja, aber vielleicht hat die FDP tatsächlich nicht genügend kluges und fähiges Personal. Also ich behaupte ja nicht, dass Christian Lindner nicht Politik machen kann. Und was vor allem auch gegen die FDP spricht und was vielleicht auch dazu führt, dass sie so einen völlig bescheuerten Kurs seit Jahren fährt, ist, es gibt ja kaum Frauen. Und ich halte nun Frauen nicht für die besseren Menschen und auch nicht für die besseren Politikerinnen, aber sie sind natürlich an bestimmten Stellen wichtig, weil sie einen anderen Blick auf die Welt, einen anderen Erfahrungshorizont und so weiter mitbringen. Und wenn das völlig fehlt, dann schwimmen die Jungs in ihrer Suppe und merken offenbar nicht, dass sie nicht über den Tellerrand gucken können.
Was denken Sie in dem Zusammenhang eigentlich über Saskia Esken? Weil die Diskussion, die gibt es ja tatsächlich auch, dass einige in der SPD sagen, na, unser Problem ist gar nicht so sehr Olaf Scholz, unser Problem ist Saskia Esken. Da gab es ja sogar schon Diskussionen darüber, ob man die noch in Talkshows schicken darf und so. Ist die ein Problem? Das ist ja eine Frau an der Spitze der SPD und da soll auch immer eine Frau sein, aber ist das die richtige Frau für diese Zeit?
Also, ich kann Saskia Esken sehr schwer einschätzen. Ich glaube, die mangelnden Sympathiewerte, die sie hat, selbst in der eigenen Partei, haben tatsächlich auch etwas Misogynes, also etwas Frauenfeindliches, weil sie ja auf alles verzichtet, was selbst bei Politikerinnen gerne genommen wird, nämlich, dass sie das, was sie sagen, mit Charme und mit einer bestimmten Form von Weiblichkeit vertreten. Darauf verzichtet sie komplett. Und ich glaube, dass ihr politisches Handeln insgesamt nochmal sehr viel schwieriger macht.
Liebe Bascha Micker, das hat große Freude gemacht. Ich habe viele neue Begriffe kennengelernt. Einen, den ich aus den zwei, die, glaube ich, alle, die diesen Podcast gehört haben, nicht vergessen werden, ist der des Sekundärcharakters und des Mackers. Den kannte man aber in der Art und Weise, wie Sie ihn verwendet haben, kannte man ihn dann doch wieder nicht. Und Friedrich Macker ist auch etwas, glaube ich, was...
Das müssen Sie echt drin lassen.
Bleibt drin. Ich danke Ihnen recht herzlich und nächste Woche...
In dem Scholz-Update ist Rainer Holznagel zu Gast, der Präsident des Bundes der Steuerzahler. Und da wollen wir mal abgleichen, ob das, was Christian Lindner, der Finanzminister, in diesem Podcast immer so gern erzählt, ob das eigentlich auch auf Wohlwollen beim Bund der Steuerzahler trifft. Also wie gesagt, nächste Woche. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.